Carsten zu uns sprechen möchte. Ich lese es aus einer neueren Übersetzung, ihr könnt aber auch gerne in den Bibeln der Reihen mitlesen. Das ist in Apostelgeschichte 2, ab Vers 37. Also Petrus hat gerade eine fulminante Predigt beendet, hat davon gesprochen, von dem wir auch gerade gesungen haben, nämlich, dass Jesus Christus gestorben ist, auferstanden ist und der Heilige Geist uns erfüllen möchte. Und dann heißt es hier über die Reaktion der Leute in Vers 37, Apostelgeschichte 2, tief betroffen wollten die Zuhörer von Petrus und den anderen Aposteln wissen, Brüder, was müssen wir denn tun? Also wenn das so ist, was ist dann für uns zu tun? Antwort von Petrus, Vers 38, ändert euch und euer Leben, wendet euch Gott zu, forderte Petrus sie auf. Lasst euch auf den Namen Jesus Christi taufen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Das alles ist euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt zugesagt, die der Herr unser Gott in seinen Dienst berufen wird. Petrus sprach noch lange mit ihnen, und die Bibel schreibt nicht auf, was er alles gesagt hat, Petrus sprach noch lange mit ihnen und fordert sie eindringlich auf, lasst euch von eurer Gottlosigkeit erretten. Reaktion der Leute, Vers 41, viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen, überlegt mal, 3000 Menschen wurden an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen. Und jetzt kommt der Text, der beschreibt, und was hat das für Auswirkungen? Also wie wurde das sichtbar, wenn 3000 Menschen zusammen sind? Nächster Vers, Vers 42. Diese ersten Christen ließen sich, und jetzt kommt eine ganze Aufzählung, der wir in diesen Predigten nachgehen, diese ersten Christen ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterrichten, Lehre. Sie lebten in brüderlicher Gemeinschaft, Thema vom letzten Sonntag, feierten das Abendmahl, Thema von heute, beteten miteinander, nächsten Sonntag, und eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Wunder am Sonntag drauf und bestätigte diese Weise oder durch diese Weise ihre Worte. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie, Gemeinschaft. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl, heute Thema. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich gemeinsam zu den Mahlzeiten. Sie lobten Gott, hatten wir auch schon getan. Im Übrigen ist also Lobpreis nicht eine Erfindung der letzten 20 Jahre, sondern das hat die allererste Gemeinde bereits getan. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wurde jeden Tag größer, weil Gott viele Menschen rettete.
So wie Heinz jetzt schon gesagt hat, will ich über das Thema Brotbrechen sprechen. In der Bibel, da gibt es ja verschiedene Begriffe, die aber eigentlich immer das Gleiche meinen. Also es gibt das Thema, das Wort, die Bezeichnung Abendmahl, dann gibt es Herrenmahl, dann gibt es die Bezeichnung Tisch des Herrn und das Wort Brotbrechen. Das sind so die, die so am geläufigsten sind, die mir so gekommen sind. Bedeuten aber alle das Gleiche. Hochinteressant fand ich, dass wir eben hier in diesem Vers, in Vers 42, den wir da gerade ein bisschen hervorgehoben haben, was heißt, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Warum da jetzt gerade das Wort Brotbrechen aufkommt. Wieso taucht da mittendrin zwischen den Aufzählungen der Geistesgaben das Brotbrechen auf? Brotbrechen ist doch keine Geistesgabe. Was hat es damit auf sich? Und das möchten wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Wenn du heute neu bist, noch nie davon gehört hast, was eigentlich Brotbrechen, Abendmahl oder sowas ist, dann möchte ich dich mit hineinnehmen. Für die anderen, die schon hier alte Hasen sind, ist das eher so ein Refresher. Das ist auch mal ganz gut für euch. Woher eigentlich das Abendmahl kommt und was denn die Bedeutung des Abendmahls ist, die Geschichte vom Abendmahl. Das Abendmahl, das geht nämlich zurück auf das alttestamentliche Passamahl. Als das Volk Israel nach 430 Jahren Sklaverei aus Ägypten seinen Weg durch die Wüste ins verheißene Land antritt, musste in der Nacht der Befreiung an jedem israelischen Haushalt ein fehlerloses Lamm geopfert werden. Denn auch in Israel stand unter Sünde und Israel stand auch unter Schuld. Es gab Streitsucht und es gab Zank, es gab Groll. Und es gab Verbitterung. Und zwar gegen Gott und gegen seinen Knecht Mose. Die Ältesten, die misstrauten dem, was Gott durch Mose verhieß. Und dann war es auch noch so, dass die Israeliten die Sitten der Ägypter und ihre Umwelt herum mit angenommen haben. Das sehen wir an dem goldenen Kalb, was später bei Aaron aufgestellt worden ist, dass diese kultische Verehrung aus dieser mumifizierten Verehrung von heiligen Tieren aus dem Ägypterglaube herkommt. Aber trotz der Sünde Israels schafft Gott mit dem Gericht über Ägypten zugleich die Möglichkeit zur Rettung seines Volkes. In jedem Haus wird so ein Lamm geopfert, das heißt, anstelle des sündigen Hausbewohners stirbt ein unschuldiges Tier. Und mit dem Blut des Lammes werden dann diese Türpfosten eingestrichen. Und das war das Zeichen, dass das Volk Gottes vor dem Verderben gerettet wird. Und genauso wie das Blut dieses Passalammes in der Nacht von der Rettung des Volkes Israel, so rettet das Blut Jesu die Gemeinde des neuen Bundes. Ich hoffe, ihr versteht es. Dass genauso wie das Blut von diesem Passalamm damals das Volk Israel gerettet hat, von diesem Engel, der da nachts durch die Straßen ging und an dem Haus vorübergegangen ist, wo die Türschwellen und die Türpfosten eingestrichen gewesen sind. Genauso rettet uns heute im neuen Bund das Blut, das Jesus am Kreuz für uns verflossen. Mit seinem Blut gab Jesus uns sein Leben. Jesus ist unser Passalamm. Und durch seinen Opfertod hat er uns erlöst von der Macht der Sünde und des Teufels. Und das Blut Jesu reinigt unser Leben von der Sünde und heiligt uns. Und da gibt es eine Kraft, die strömt vom Tod Jesu aus in das Leben derer, die die Erlösung im Glauben angenommen haben. Der Weg zum Herzen Gottes ist wieder frei, weil Jesus starb. Und wir bekommen durch sein Opfer Erlösung, wir bekommen durch sein Opfer Reinigung, Heiligung, und Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Und das Abendmahl, das hat bestimmte Bedeutungen. Einmal, eine Bedeutung ist, dass es ein Gedächtnismahl ist. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl der Gemeinde. So wie die Israeliten durch das Passamahl immer wieder an den Auszug und an die Nacht der Rettung sich erinnern, genauso sollen wir uns an diesen Erlösungstod Jesu erinnern. Im Lukas heißt es, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und Jesu Tod ist unwiederholbar, doch die Gemeinde soll sich immer wieder an das Opfer Jesu erinnern, indem sie sich um den Tisch des Herrn versammeln. Weiterhin, außerdem ist es Ausdruck von Gemeinschaft. Abendmahl ist Ausdruck von Gemeinschaft. Durch das Mahl erlebt die Gemeinde sowohl einen Teil an der göttlichen Tat der Vergebung, wie auch die Verbundenheit untereinander. Und manchmal ist es für mich ein bisschen verstörend, wenn ich sehe, wie Christen das Abendmahl als unwichtig ansehen. Ich habe schon erlebt, wie Christen Wichtigeres vorhaben, als beim Brotbrechen noch dabei zu sein. Ich habe einen wichtigen anderen Termin. Freibad ruft, muss gehen. Kann nicht noch bleiben bis zum Abendmahl. Abendmahl spielt manchmal zweite Rolle. Nicht so wichtig. Aber Abendmahl ist laut Bibel keine weniger wichtige Veranstaltung. Ein paar Kapitel später, nämlich in Apostelgeschichte 20, Vers 7, da sehen wir, wie Paulus nach Troas reist. Und da heißt es nämlich, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er zog das Wort hinaus bis Mitternacht. Also wenn wir mal hier länger predigten, denkt dran, Paulus hat bis Mitternacht gepredigt. Es kann immer noch länger gehen. Aber in der Elberfelder Übersetzung heißt es nämlich, das kommt nämlich bei Luther gar nicht so genau raus, wir trafen uns am ersten Tag der Woche, das war der Sonntag, und wir trafen uns, um Brot zu brechen. Dort steht nämlich nicht nur, dass die Gläubigen damals in Troas am ersten Tag der Woche sich nur so getroffen haben, sondern sie haben sich getroffen, um Brot zu brechen. Das heißt also, das Brotbrechen war nicht irgendwas, das auch im Zusammenkommen ausgeführt wurde, sondern es war der eigentliche Zweck dieses Zusammenkommens. Man kam zusammen, um Brot zu brechen. Und sie waren nicht nur zufällig zusammen und brachen dann das Brot, weil die Gelegenheit dazu günstig war, sondern es war offenbar die Gewohnheit, mit dem Ziel des Brotbrechens zusammenzukommen. Und wir sehen, das Brotbrechen ist eine Form der Verbundenheit. Und den ersten Christen war das so wichtig, dass sie das sogar täglich gemacht haben. Das heißt da nämlich in Vers 2, sie trafen sich täglich zum Brotbrechen. Und zu diesem Thema Verbundenheit, da will ich nachher noch mal ein bisschen genauer was sagen. Da werden wir noch was hören drüber. Also, das Abendmahl ist nämlich dann noch eine besondere Form der Verkündigung. Paulus sagt, so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Das Kreuz steht im Mittelpunkt. Jesus starb den Tod eines Verbrechers für uns. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und das heißt, das Mahl ist ebenso die Ausrufung des neuen Bundes, das Gott auf Golgatha mit den Menschen geschlossen hat, wie auch die Verkündigung von diesem Opfertod Jesu. Als Gott den alten Bund mit Israel am Sinai schloss, da floss zur Bestätigung dieses Opferblut von diesem reinen Lamm. Und der neue Bund, der wurde in gleicher Weise besiegelt, eben mit Jesus sein Blut. Der alte Bund bezog sich nur auf das Volk Israel und der neue Bund, der gilt der ganzen Menschheit. Gottes Liebe umschließt alle Menschen. Und jeder kann gerettet werden, wenn er dieses Heil ergreifen möchte. Und das Abendmahl, und das gefällt mir auch, das ist auch Gemeinschaft der Kinder Gottes vor der unsichtbaren Welt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal bewusst gemacht habt. Die Bibel sagt, dass die Engel und die Dämonen Anteil nehmen an allem, was Gott mit der Gemeinde tut. Die Gemeinde Jesus soll der Engelwelt und den Dienern Satans ein Zeugnis sein für das, was Gottes Gnade vermag. Und so können wir uns bewusst machen, dass die Augen der unsichtbaren Welt auf die Gemeinde nachher gerichtet ist, wenn sie sich um den Tisch des Herrn versammeln. Wir werden beobachtet. Und zuletzt, das Abendmahl ist ein Ausdruck der Freude. Und zwar auf die Wiederkunft von Jesus Christus. Das heißt wieder, so oft ihr den Kelch trinkt und von dem Brot esst, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und diese Worte, die setzen dem Abendmahl eigentlich eine zeitliche Grenze. Mit der Wiederkunft Jesu und der Entrückung der Gläubigen findet das Abendmahl, wie wir es kennen, eigentlich zu einem Abschluss. Aber ihre Vollendung findet sie in Gottes Herrlichkeit, nämlich im Himmel. Da heißt nämlich, das fand ich nämlich auch cool, in der Nacht, als Jesus mit seinen Jüngern das letzte Mal gefeiert hat, da sprach er davon, dass er Brot und Wein eines Tages aufs Neue mit ihnen teilen werde. Also er sagte, jetzt mache ich es zum letzten Mal und dann werde ich erst wieder Brot und Wein zu mir nehmen, wenn ich mit euch im Himmel das Mahl feiere. Ist doch irgendwie toll. Ist doch irgendwie toll. Jesus selber sagt, ich verzichte auf das und warte, bis ihr wieder bei mir seid. Und dann will ich mit euch wieder feiern. Und zwar in einer verklärten Weise. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort verklärt versteht, ja? Ob wir das erklären können. Aber verklärt bedeutet so viel wie im Himmel. Das wird dann, wenn Jesus dann sein Reich vollständig aufgebaut hat, wenn diese Zeit hier abgeschlossen ist, in der Himmelszeit. Und das Abendmahl ist eine Hoffnung für uns auf eine herrliche Zukunft bei ihm. Wir sehen nämlich in Apostelgeschichte 2, Vers 46, wenn ihr mal ein paar Verse weiter runter geht, da heißt es nämlich, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, sie brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeit mit Freude und mit lauterem Herzen. Und mit der Haltung der Freude hielten sie das Abendmahl. Sie hatten Hoffnung, sie hatten Zuversicht, sie hatten Freude. Und ich denke, das gilt für uns auch, so soll es uns auch ergehen. Manchmal ist es schwierig, weil ich finde, da ist so eine extreme Spanne in diesem Abendmahl. Wir nehmen es an Karfreitag, zur Kreuzigung Jesu, wo wir über Tod, über Leid, über Blut, über Schmerzen, über Folter nachdenken. Und dann sollen wir genauso im gleichen Zug uns freuen auf den Himmel und auf das, dass Jesus uns errettet hat, auf die Vergebung unserer Schuld. Und da ist eine riesen Spanne der Gefühlsskala da von Leid und Tod bis zu Freude und Himmel. Und das ist alles im Abendmahl drin. Aber die Bibel sagt, freut euch. Freut euch, dass das klappt und dass das geschehen wird. Und sie nahmen es täglich und freuten sich täglich daran. Anschließend aßen sie noch gemeinsam zusammen. Der Aspekt von Gastfreundschaft wird hier nochmal am Rande ein bisschen gestreift. Vielleicht merkt ihr das. Sie haben sich in ihren Häusern getroffen. Gastfreundschaft ist ja auch eine Gabe. Wenn ihr bei Leuten mal zu Hause seid, die die Gabe der Gastfreundschaft haben, dann wisst ihr, das ist eine Gabe, die Gott gibt. Weil wenn ihr mal bei Leuten wart, die die Gabe nicht haben, wo es nur Wasser und Brot gibt, ja, es sind schon Hauskreise eingegangen wegen solchen Dingen. Aber Leute, es ist eine Gabe und das streifen die hier am Rande. Gastfreundschaft, praktiziert es, ladet Leute ein. Und jetzt, Jetzt will ich noch was zur Bedeutung von dem Brot und dem Wein sagen. Das gebrochen und das getrunken wird. In 1. Korinther 10, da sagt uns, dass das Brot ist ein Bild, ich lege das mal hier so ein bisschen, das Brot ist ein Bild vom geistlichen Leib Christi, der Versammlung. Und dass wir, indem wir von diesem Brot essen, dass wir alle mit ihm verbunden, also Glieder am Leib Christi sind. Also 1. Korinther 10 sagt uns, wir alle sind verbunden miteinander in diesem geistlichen Leib, das Jesus seinen Leib nennt. Und er sagt, ich bin das Brot. Und um das ganz klar zum Ausdruck zu bringen, darf das Brot nicht vor dem Mahl gebrochen werden. Und deswegen haben wir heute vor dem Abendmahl das Brot noch in seinem ganzen Zustand. Weil das Brot noch ganz ist. Und das Brechen des Brotes in zwei oder in mehrere Teile ist ein Bild von dem Sterben des Herrn. Davon, dass er am Kreuz in den Tod gegangen ist. Er gab sich selber hin. Und diejenigen, die dann nachher kommen und das Brot dann teilen oder austeilen werden, die haben die Aufgabe, das Brot zu nehmen und erst einmal zwei, dreimal zu brechen, was uns symbolisieren soll. Der Leib wurde für uns gebrochen. Jesus, sein Leib, wurde am Kreuz für uns gebrochen. Und das passiert dann im Abendmahl. Und wir brechen dann nachher von diesem Leib nochmal ein Stückchen für uns ab. Wir brechen das Brot. Das ist die Bedeutung des Brotbrechens. Wir nehmen ein Stückchen von dem Brot, um damit anzuzeigen, dass wir teilhaben an dem gestorbenen Christus. Und der Wein, der symbolisiert genauso auch dieses Reinwaschen von Schuld, dieses unsere Sünden sind reingewaschen worden durch das Blut, das verflossen ist. Und im Blut sind wir eine Gemeinschaft, genauso wie wir in dem Brot im Leib eine Gemeinschaft sind, so ist im Blut die Gemeinschaft Jesu genauso drin. Und wie gesagt, das ist ein Bild, was 1. Korinther 10 uns da ausmalt, vom Brot und vom Wein, was wir aufnehmen können. Wichtig ist, dass der Geist in dem allem, was wir tun, die Gesinnung unseres Herzens bestimmt. Gott sieht an, was in dem Herzen ist. Formen sind wichtig, aber sie sind bei weitem nicht das Wichtigste. Und wir müssen auch den Heiligen Geist Freiheit lassen, zu führen und zu wirken, wie er will. Und somit kommen wir von der Haltung im Abendmahl zu den Voraussetzungen, um beim Abendmahl überhaupt teilzunehmen. Und ich sage das, weil es da auch immer wieder manchmal Missverständnisse gibt. Ich möchte es kurz streifen. Was sind denn die Voraussetzungen, um beim Abendmahl überhaupt teilnehmen zu können? Das Abendmahl ist ein Mahl für bekehrte und wiedergeborene Nachfolger von Jesus. Das möchte ich hier mal ganz deutlich sagen. Wenn du das mit Klarheit von dir sagen kannst, dann darfst du am Brotbrechen teilnehmen. Das Abendmahl ist ein Mahl für Gläubige. Also nicht für jedermann, aber für diejenigen, die Jesus Christus fest in ihr Leben gelassen haben. Wenn du die Entscheidung für Jesus fällst und ihm mit deinem ganzen Leben nachfolgen wirst, dann gehörst du zu diesem Leib und dann bist du eingeladen. Und dann gibt es nach 1. Korinther 11 auch klare Missstände, die damals in der Gemeinde von Korinth vorgefallen ist. Und Paulus tadelt die klar. Da heißt es nämlich, man kann das Abendmahl sich auch zum Gericht nehmen. Und wenn du unwürdig bist und das Abendmahl trotzdem nimmst, dann nimmst du es dir zum Gericht. Und deshalb gehen wir da nicht einfach leichtfertig über solche Verse drüber hinweg, weil Gott nimmt diese Verse ernst. Wenn du mit deinem Bruder oder deiner Schwester im Streit bist oder unvergeben leben tust, dann geh lieber hin und kläre es. Versöhne dich und dann komm zum Tisch des Herrn. Sofern es an dir liegt, suche Frieden. Ich weiß, es ist nicht immer leicht, aber auch hier wieder. Gott sieht immer unser Herz und er sieht, wie wir es wirklich meinen. Wir sollen würdig zum Tisch des Herrn kommen. Nicht im Streit, nicht im Unfrieden, nicht in Unvergebenheit. Und das Interessante ist, dass die Bibel uns auch berichtet von der Herzenshaltung von Judas. Wir lesen nämlich in Johannes 13, wie Jesus bei seinem letzten Mahl mit den Jüngern schon weiß, dass Judas ihn verraten wird. Jesus sieht das Herz von Judas nämlich an, diese Herzenshaltung. Und er kennt sein Herz, doch was Jesus tatsächlich tut, ist phänomenal. Da bekommt nämlich das Thema Verbindlichkeit und Binden für mich eine neue, unvergleichliche Bedeutung. Jesus nimmt nämlich das Brot, und hier habe ich von heute Morgen, von unserem Frühstück, noch was mitgenommen. Jesus nimmt das Brot. Und zwar bricht er dieses Brot. Und dann nimmt er das Brot und taucht es in den Wein. Und er bietet Judas das Stück Brot an. Und wir lesen, dass er Judas bereit ist, das Brot hinstreckt und gibt, sagt, Judas, komm und nimm von mir. Die alte jüdische Bedeutung von dem Brotbrechen und von dem Nehmen des Brotes ist, dass wenn du dieses Brot nimmst, dann bindest du dich an die Person. Und wir lesen nämlich ganz genau, dass Jesus nimmt dieses Brot, er taucht es in den Wein und er streckt es Judas hin. Und da heißt es nämlich, Judas nimmt das Brot, aber was sagt der Text, was Judas nicht tut? Weiß das jemand von euch? Er nimmt das Brot, aber was tut Judas nicht? Er isst es nicht. Genau. Er nimmt das Brot und lässt es in seiner Hand verschwinden, aber er isst das Brot nicht. Und in dem Moment, bindet sich Judas nicht an Jesus. Würde er nämlich das Brot essen, würde er sich an ihn binden. Denn das Brot zu essen bindet dich an Jesus. Und da kommt wieder diese Gnade von Jesus zum Vorschein. Jesus hatte Judas kennengelernt in all den Jahren, wo sie miteinander gelebt haben. Sah Jesus jede einzelne Entscheidung, die Judas gefällt hat und getroffen hat. Und eine Entscheidung führt zu der nächsten. Und Jesus sieht all die Pläne, die in Judas seinem Herzen sind und seine Sünde, und die ihn da fesselt. Und was tut Jesus da? Durch das Reichen des Brotstückes geht er auf Judas zu und fragt, möchtest du dich an mich binden? Möchtest du dich an das Königreich meines Vaters binden? Willst du dich an mich binden? Und Judas, wie wir gesagt haben, nimmt dieses Stück Brot. Jeder schaut auf ihn, wie er es in seiner Hand verschwinden lässt. Aber sein Herz war härter. Er isst es nicht. Und wenn du das Brot nimmst und es isst, dann bindest du dich an mich und wir sind wieder vereint, sagt Jesus. Komm, komm, komm und iss. Aber nein, Jesus schaut ihm nur nach und sagt ihm, was auch immer du tun willst, mach es schnell. Und Judas nimmt das Brot und verschwindet in die Nacht. Und ich denke, das ist ein neuer Gedanke für mich. Warum das Abendmahl in dieser Aufzählung auftaucht. Wir haben uns am Anfang gefragt, warum taucht das Abendmahl plötzlich unter diesen Gaben auf? Und meine Antwort ist, ich glaube, dass das Abendmahl uns bindet. Ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass das Abendmahl den Sinn und Zweck hat, uns an Jesus zu binden. Im wahrsten Sinne des Wortes, er bindet mich an Jesus, es bindet mich an meine Gemeinde und es bindet mich an die Gaben, die ich dort einbringe. Es bindet mich an meinen Bruder, es bindet mich an meine Schwester. Denn gemeinsamer Glaube verbindet. Es ist wie der Kleber, der Dinge zusammenhält. Es ist wie der Mörtel, der Steine zusammenbebt. Es ist wie Bänder, die Gelenke zusammenhalten. Wenn dein Kreuzband reißt, dann kannst du den Unterschenkel vorziehen, wie wenn du so eine Schublade aufziehst. Da ist nichts mehr, was hält. Weil Bänder ein Gelenk zusammenhalten. Und wenn etwas reißt, dann entfernt sich das voneinander. Und Jesus steht da mit dem Stück Brot in der Hand und will dich heute fragen, willst du dich an mich binden? Ich habe es noch nie so gesehen. Aber Jesus bricht seinen eigenen Leib auf, um uns an sein Reich binden zu wollen. Aber Jesus bittet Judas das Brot an und sagt, willst du es nehmen, nimm und iss. Und Judas lehnt ab und geht. Es gibt eine Stelle im Römerbrief, da haben wir die Aufforderung, mit unseren Feinden zu essen. Und ich finde die Möglichkeit einzigartig. Ich weiß nicht, ob es das in irgendeinem anderen Glauben gibt. Aber es heißt da tatsächlich, wenn du dich hinsetzen tust mit deinem Feind und mit Essen und Trinken tust, bei einem guten Essen, bei guten Gesprächen, vielleicht sogar einem Gebet, wie kann er dann immer noch dein Feind sein? Deshalb grillen wir hier zusammen. Deswegen kochen wir hier in der Gemeinde zusammen. Deswegen treffen wir uns alle 2 Wochen, um miteinander an einem Tisch zu sitzen. Deswegen ermuntern wir euch, Gastfreundschaft zu leben, Leute einzuladen, mit aufzunehmen, ein offenes Haus zu haben. Damit wir am Tisch zusammensitzen, weil wenn du mit Leuten zusammen am Tisch gesessen bist, sind sie oftmals nicht mehr deine Feinde danach. Wir sollen Menschen einladen und mit ihnen essen und vieles klärt sich damit. Und Jesus kennt uns besser. Der Punkt ist es, wie so oft, über unseren eigenen Schatten zu springen und es tatsächlich auch zu tun. Und Jesus geht seinen Feinden hinterher und sagt, dies ist mein Körper, gebrochen für dich. Willst du davon nehmen und dich an mich binden? Und wenn wir hier von begeisterter Gemeinde sprechen, dann verbindet uns das Brotbrechen irgendwie. Ich weiß nicht wie und ich kann das auch nicht erklären. Das ist eine Sache des Heiligen Geistes, wie er da wirkt. Aber der Heilige Geist wirkt beim Brotbrechen und diesen Raum müssen und wollen wir ihm geben. Und wenn du noch kein Nachfolger Jesu bist, dann frage ich dich, was hindert dich? Was hindert dich? Warum lehnst du Jesus in deinem Leben immer noch ab? Und wenn du sein Kind bist, und dich neu auf ihn ausrichten willst, dann binde dich an ihn, sein Reich und seine Gemeinde. Und in dieser Haltung wollen wir jetzt gemeinsam das Brot brechen. Amen.